Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Altbekannt, oft gehört, vielleicht noch vom Kindergottesdienst im Ohr, ein Bild im Herzen von der Christenlehre. Vielleicht so manches eindrückliche Bild auch von Kinderbibeln. Der brennende Dornbusch. Die Geschichte von einer persönlichen Begegnung, persönliche Nähe, eine Erscheinung, eine Epiphanie. Eine Begegnung zwischen einem Ich und einem Du, und mein Ich wird zum Du Gottes. Und Gott selbst wird zum Du für mich. Zwei nämlich in der Wüste, und über Mose geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Ich lese uns diesen Predigtext aus dem zweiten Buch des Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Einmal trieb er die Herde weit über die Wüste hinaus und kam an den Horeb, den Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Erscheinung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, rief er ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Ja, hier bin ich, sagte Mose. Komm nicht näher, befahl der Herr. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er: Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr fuhr fort: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie sie wegen ihrer Peiniger um Hilfe schreien, und weiß, wie sehr sie leiden. Deshalb bin ich herabgekommen, um mein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will sie aus Ägypten herausführen und in ein schönes, weites Land bringen. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich gebe ihnen dieses Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind zu mir gedrungen, und ich habe gesehen, wie sehr die Ägypter sie quälen. Darum mach dich auf den Weg. Ich sende dich zum Pharao, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführst. Doch Mose entgegnete: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen? Wer bin ich schon? Gott sagte: Ich werde dir beistehen. Und dies ist das Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich dich gesandt habe, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast. Werdet ihr mich an diesem Berg anbeten? Doch Mose erwiderte: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich dann zu ihnen sagen? Gott antwortete: Ich bin der, der da ist. Darum sage den Israeliten, der Ich bin da hat mich zu euch gesandt. Er fuhr fort: Erkläre den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. So werden mich alle kommenden Generationen nennen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses Wort an diesem Vormittag. Wir danken dir und bitten dich, dass dieses Wort in uns eindringen möge, unser Herz weit machen möge und dass wir hinausgehen können in unseren Alltag und Frucht bringen können danach. Amen. Es ist die Ursprungsgeschichte von Sklaven in ägyptischer Zwangsarbeit, die Gott durch Mose schließlich in die Freiheit führt, die Gott schließlich zu einem Volk macht, zu seinem Volk, zum jüdischen Volk macht. Und es ist eine Geschichte, in der Gott Mose seinen Eigennamen nennt und offenbart. Gott ist eben keine anonyme, keine namenlose Macht. Er ist namhaft. Wir können ihn ansprechen, rufen, nach ihm schreien in der Not. Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. So werden mich alle kommenden Generationen nennen. Seinen Gegenüber beim Namen zu nennen, den anderen mit Namen ansprechen zu können, das stellt immer Nähe her. Wenn ich bei meinem Namen genannt bin, dann bin ich hellwach. Dann geht es um mich. Dann bin ich gemeint. Jetzt bin ich dran. Im Schulkontext heißt das immer, ich kann mich jetzt nicht abducken, wenn mein Name aufgerufen wird. Jetzt muss ich da Rede und Antwort stehen oder zugeben, dass ich gerade nicht zugehört habe oder eben eventuell auch nichts weiß. Und wiederum, wenn mein Name falsch ausgesprochen wird oder geschrieben wird oder gar durch irgendwelche Spitznamen auch ins Lächerliche gezogen wird, dann ist das unangenehm. Dann kann das uns kränken. Und dann ist es ganz egal, ob derjenige eigentlich nur meinen Namen durch den Kakao ziehen wollte und sich über ihn lustig macht. Aber ich empfinde es, als ob er mein ganzes Wesen damit betrifft und durch den Kakao zieht. Mögen Sie Ihren Namen? Mögen Sie Ihren Vornamen? Nachnamen sei jetzt mal dahingestellt. Mögen Sie Ihre Vornamen? Also genau so, wie Sie sind? Nicht irgendwie anders geschrieben oder vielleicht mit einer etwas anderen Aussprache? Manche haben ja Vornamen bekommen, die generell Verniedlichungen sind von anderen Namen. Dabei fühlen sie sich vielleicht gar nicht niedlich. Oder wollen sich nicht mehr niedlich fühlen. Fühlen Sie sich wohl mit Ihrem Namen? Wer hat Ihnen diesen Namen gegeben? Vielleicht tragen Sie den Namen der Großmutter, der Urgroßmutter, der Tante oder des Großvaters. Mögen Sie diesen Namen? Und was ist eigentlich mit denjenigen unter uns, die einen Doppelnamen haben, also zwei Namen? Ist das einer für Sie oder gibt es da einen, der für Sie wertvoller ist und einer, der so hinten runterfällt? Einer, den Sie gar nicht so gerne hören wollen und lieber wegstreichen? Welcher der beiden Namen ist Ihnen vertrauter? Ist das eine gute Wahl? Der Name ist mehr als ein Wort. Dein Name ist mehr als ein Substantiv. Egal aus welcher Sprache er stammt, egal wer ihn dir gegeben hat, sondern der Name ist Identität, ist Geschichte. Du bist in eine Geschichte hineingeboren worden, die du dir selber nie ausgesucht hast. Und andere haben über dich verfügt, dir einen Namen zu geben. Name ist Fixpunkt von Beziehung. Ich kann gerufen werden und ich kann meinen eigenen Namen bewusst überhören. Ich kann andere wiederum bei ihrem Namen rufen und mit ihnen Beziehung bauen. Ausdruck ist dieser Name auch meiner eigenen Geschöpflichkeit. Denn ich empfange ihn passiv, ein Zeichen meines So-Geschaffenseins, eben als Individuum. Nun, die alten Römer, die waren da nicht so kreativ, die haben ihre Kinder einfach durchnummeriert. Der Primus, der Secundus, der Tertius und so weiter und so fort. Also man hat dann einfach nur mehr oder weniger die Kinder nach den Nummern benannt. Und wenn man dann aus der grauen Masse dem Plebs hervortreten wollte als Plebejer und auf einmal einen Namen haben wollte, auch einen Vatersnamen haben wollte, ein Patrizier werden wollte, musste man sich einen ordentlichen Namen geben. Der Kaiser Augustus beispielsweise, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, hieß eigentlich nur Octavianus. Er war eben halt das achte Kind. Und das ist aber kein Name, mit dem man Geschichte machen will, also nennt man sich Augustus, der Gottgeweihte. Anders sind die Hebräer mit ihren Kindern umgegangen. Anders das Alte Testament. Anders das Volk Israels, das schon seit seinen Urzeiten Kindern klangvolle Namen mit auf dem Lebensweg gab. wie Deborah, Aaron, Miriam, Esther. Namen, die eine Geschichte auch erzählen, wie Mose, der aus dem Wasser gezogene, oder Jakob, der sich an der Ferse festhaltende. Oder eben Namen, die Charakter haben und Wesen beschreiben, wie David, der Liebling Gottes. Oder Eva, das Leben, die Mutter des Lebens. Oder Raphael, Gott heilt, Gott gibt Heilung. Oder Isaak, das Lachen Gottes, das Lachen der Mutter. Und wie ist das eigentlich bei Gott? Wie nennen die Hebräer die Israeliten denn Gott? Was soll ich sagen, fragt Mose, wenn ich zu ihnen gehe und den Israeliten sage, dass der Gott eurer Vorfahren mich gesandt hat? In diesem Augenblick geschieht was ganz Wunderbares. Gott nennt seinen Namen. Und auf einmal stellt sich etwas ein, was für unseren christlichen Glauben genauso wichtig und so prägend ist wie für den Glauben des Judentums selbst. Auf einmal wird der Gott, den ich bisher von meinen Eltern, meinen Großeltern, den Generationen vor mir, den, der die Tradition mit überliefert hat, den Religion mitgebracht hat in mein Leben, auf einmal wird der mein Gegenüber. Auf einmal ist das nicht mehr der Gott der Vorfahren, sondern mein Gott. Auf einmal bin ich in Beziehung zu diesem Schöpfer, den ich bisher aus den Erzählungen der Alten kannte. Auf einmal bin ich der Ansprechpartner und er mein Ansprechpartner. Hashem, sagen heute noch fromme Juden, der Name, weil sie den eigentlichen Namen Gottes aus frommer Ehrfurcht nicht aussprechen wollen. Und ganz in jüdisch-rabbinischer Tradition stehen wir auch als Christen heute, wenn wir in unserem Gottesdienst, in unserem Gebeten, in unseren Liedern, in unseren Gesprächen sagen, der Herr, Gott, der Herr. Jetzt lassen wir erstmal die Kinder reinkommen. Diejenigen, die selbst Kinder geboren haben, Kinder erzogen haben, wissen, wie schwer es ist, einen Namen zu geben. Luther hat es der jüdisch-rabbinischen Tradition entnommen, da überall, wo im hebräischen Schriftbild, wo in der hebräischen Bibel der Name Gottes steht, ihn nicht zu schreiben, sondern ihn mit Herr wiederzugeben. Das sehen Sie, wenn Sie die Lutherbibel aufschlagen, ist manchmal ein großes H, ein großes E und zwei große R. Dann wissen Sie, an der Originalstelle, da im Hebräischen steht der Gottesname, vier Buchstaben, von denen wir heute nicht mehr wissen, wie sie ausgesprochen werden sollen. Denn die hebräische Sprache verzichtet auf Vokale, schreibt nur mit Konsonanten. Und da stehen für Gottes Namen eben in unserem Predigtext vier Buchstaben. J, H, W, H. Diese vier. Ich bin, der ich bin da. So können wir übersetzen. Oder ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde, oder schlicht ich bin, ich. Oder ich bin existent, ich lebe. Wir haben das in der Kirchenkunst auch immer wieder, wenn wir Jesus Christus dargestellt sehen, mit einem Nimbus, mit einem Heiligenschein, dass wir da griechische Buchstaben drin finden, Hoon, der Seiende. Es ist nichts anderes als der Gottesname selbst. Ich bin ich. Das ist der Name Gottes. Denken Sie darüber mal nach, ob Sie Sie sind oder ob Sie nicht vielmehr viele sind. Heute so und morgen anders. Ich bin ich. Und das bleibt. Das besteht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Im Judentum, so wie auch im Christentum, sprechen wir diesen Namen nicht aus. Weil wir nicht wissen, wie vielleicht, aber auch aus Ehrfurcht, weil wir diesen Namen heiligen wollen. Geheiligt werde dein Name, so sprechen wir es im Vater Unser. Einen Namen kann ich schnell missbrauchen und lächerlich machen, Macht über ihn ausüben, Gott zum Götzen machen. Wie ernsthaft beten wir dieses Geheiligt werde dein Name. Nun, das Geheimnis dieses Gottesnamens steht für das Wunder einer Begegnung mit Gott. Gott schenkt uns seine Nähe. Manchmal eben auch nicht. Und wenn dann, dann nur für einen Augenblick, nie auf Dauer. Das ist das Wesen der Epiphanie. Das ist das Wesen der Gotteserscheinung, dass sie eindrücklich ist, dass sie zugleich in einem Augenblick geschieht. Nicht festgehalten werden kann, wie da auf dem Berg der Verklärung, wo die Jünger gerne Hütten bauen wollen. Sie kann nicht festgehalten werden. Und auch in unserem Predigtext steht Mose da und es zieht ihm sprichwörtlich die Schuhe aus, was er da sieht und erlebt. Eine Epiphanie, die sein ganzes Gottesbild prägt und sein Leben schließlich verändert. Ein Text, der mich fragt, und ich will diese Frage gerne an dich weitergeben: Was hat dein Gottesbild geprägt? Erinnere dich. Welche Epiphanie, welche Erscheinung, so eindrücklich, so augenblicklich? Wo öffnete sich über dir Himmel? Wo ging die Herrlichkeit Gottes auf über dir? Erinnere dich. Was hat dein Bild von Gott geprägt? Ein Amtsbruder, vergangenen Mittwoch beim Pfarrkonvent in seiner Andacht, sagte: Epiphanien werden in der Bibel leider immer nur mit einer begrenzten Zuschauerzahl beschrieben. Es wäre ja so schön, wenn da viele Zuschauer drumherum stehen würden, wenn dann noch mehr zugucken würden und das hören würden oder gehört hätten, was da der Mose und Gott sich unterhalten, wenn da noch mehr Jünger mit auf dem Berg der Verklärung Zuschauer gewesen wären. Aber Epiphanien brauchen keine Zuschauer. Epiphanien brauchen niemanden, der mit zuhört, als Drittes dabei steht. Sie setzen dich und mich als Gegenüber zu unserem Schöpfer und Herrn. Du und der Herr. Du und dieser eine Gott. Dieser eine Gott und du. Denn als Zuschauer bleibt es der Gott meiner Vorfahren. Als Zuschauer bleibt es der, den meine Eltern schon immer feierten. Die Kirche meiner Eltern. Die Stadt, die Gemeinde meiner Eltern. Nein, meine. Mein Glauben. Meine Gottesbeziehung. Ich bin gegenüber Gott. Wenn ich Zuschauer bleibe, bleibe ich beim Gott meiner Vorfahren. Aber Gott will mehr. Er will dein Gegenüber sein, dir seinen Namen, sein Wesen, sein Herz offenbaren. Er braucht dich dafür als Gegenüber. Und dann kann das sein, dass sich Gott in guter Tradition weiterhin als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anspreche. Das ist solide, das ist biblisch goldrichtig, das können sie machen. Dann kann es aber auch geschehen, dass ich Gott weitere Namen gebe, so wie das auch in der Bibel passiert ist, ebenso wie er sich mir und dir offenbart, wie er dir, über dir und über mir aufgeht. Ich bin da. Das ist der Name, den er Mose gegenüber offenbart. Ich bin da. Nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft. Ich bin treu. Ich stehe an deiner Seite. Ich gehe mit dir durch Feuer und Flamme. Und es verbrennt nicht. Ich bin da. Das ist der Name, den Mose hört. Welchen Namen hörst du? Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.